Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, aber auch viele andere Länder in Europa haben in den letzten Jahren viele Krisen erlebt. Corona, wir haben einen Krieg in unserer Nähe, unmittelbar den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, nicht weit weg hier von Berlin. Wir wissen, dass es gar nicht weit weg davon einen großen anderen Konflikt gibt, der uns jeden Tag beschäftigt, nach dem brutalen Überfall der Hamas auf israelische Bürgerinnen und Bürger, ein Krieg im Nahen Osten. Und selbstverständlich gehören zu all diesen Dingen auch die Konsequenzen des russischen Angriffskriegs, Inflation, die sich daraus entwickelt hat, Energiekrisen, die wir bewältigen mussten. Ständige Krisenerfahrungen haben Vertrauen erschüttert. Das kann man gar nicht anders sagen. Und deshalb ist es von großer Bedeutung, dass wir darüber auch reden. Denn die Europawahlen, die jetzt nicht lange zurückliegen, haben das auch wieder bestätigt. Es hat eine klare Auswirkung, dass so viele Krisen gleichzeitig Vertrauen und Sicherheitsgefühl in Frage gestellt haben. Das gilt für Europa, das gilt auch für Deutschland. Und dem müssen wir uns stellen. Auch bei uns haben in 70 Städten und Landkreisen Bürgerinnen und Bürger am meisten eine Partei gewählt, die vieles von dem, was uns hier in dieser Debatte zusammenführt, in Frage stellen. Zum Beispiel die europäische Perspektive und die gesellschaftliche Integration, die damit verbunden ist. Übrigens auch eine europäische Perspektive, die unmittelbar zusammenhängt mit der deutschen Einheit und dem Glück, das wir Deutschen haben, dass wir wieder zusammengekommen sind. Ich sage es ganz klar, Europa ist für Deutschland eine zentrale nationale Aufgabe. Das gilt auch für die Frage unserer Mitarbeit im transatlantischen Bündnis und der NATO, über die ich auch hier sprechen werde. Auch die ist zentral für das Staats- und Sicherheitsverständnis Deutschlands. Wir bekennen uns zum transatlantischen Bündnis und zur Perspektive unseres Landes in der NATO. Eine Partei, die gemeine Sache macht mit den politischen Vorschlägen des russischen Präsidenten und die auf ganz klare Weise nicht das richtig findet, was die meisten Bürgerinnen und Bürger, aber auch die allermeisten hier im Hause richtig finden, nämlich dass es notwendig ist, die Ukraine zu unterstützen. Auch das müssen wir aber konstatieren. Und natürlich geht es auch um Demokratie und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Denn wenn die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gegeneinander aufgebracht werden, dann ist das eine Gefahr für die Demokratie und den Zusammenhalt. Und wenn ein Teil der Bürgerinnen und Bürger, 25% derjenigen, die hier leben, diejenigen sind, gegen die gehetzt wird, dann ist das für Zusammenhalt und Demokratie eine Herausforderung. Wir werden das nicht hinnehmen. Das Wahlergebnis ist also ein Einschnitt. Und es zeigt eben, wie ich eingangs schon gesagt habe, dass ganz offenbar angesichts all der vielen Krisen vielen die Zuversicht abhanden gekommen ist. Und deshalb ist auch klar, worum es geht, bei dem, was wir heute besprechen, aber auch bei dem, was wir jetzt in diesem Jahr und in den nächsten Jahren zu tun haben. Wir müssen dafür sorgen, dass Zuversicht wieder wächst in Deutschland und Europa, in vielen Ländern der Welt. Und wir müssen dort, wo Zuversicht fehlt, sie neu begründen. Eins ist auch ganz klar, ein Zurück in die gute alte Zeit, die meistens nie so gut war, das wird es nicht geben. Sondern was wir brauchen, ist eine politische Perspektive, wo man in unsicheren Zeiten eine gute Zukunft gewinnen kann. Das muss das sein, worum es uns hier geht. Und worum es nicht geht, das will ich auch sehr klar sagen, ein Wettbewerb mit den Populisten und Extremisten, die die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger für ihre Zwecke missbrauchen. Sondern eben immer auch durch Antworten in der Sache. Ja, es geht um Antworten in der Sache. Wir sind eine offene Gesellschaft, eine Gesellschaft, die zusammenhält, die auf den Talenten und den Fähigkeiten vieler aufgebaut ist, auch derjenigen, die zu uns gekommen sind. Aber gleichzeitig gehört dann eben auch dazu das Management der irregulären Migration. Und dort haben wir mit vielen weitreichenden Entscheidungen Ergebnisse erzielt, um die zu reden ist und an denen weiterzuarbeiten ist. Die Zahl der Asylbewerber ist um 18% in den ersten Monaten dieses Jahres zurückgegangen. Sogar da, wo wir Abschiebungen durchführen müssen, hat das eine Steigerung gegeben um 2/3. Das zeigt, konkrete, praktische Antworten in der Sache sind das, was möglich ist und das, worauf wir uns konzentrieren sollten. Die Zeiten sind eben auch wirklich ernst und deshalb auch viel zu ernst für Scheinlösungen und Slogans. Was wir tun müssen, ist die Sicherheit stärken, die Sicherheit im Inneren, im Äußeren, um die es hier geht. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Infrastruktur wächst und unsere Wirtschaft modernisiert wird. Wir müssen dafür sorgen, dass wir eine neue, moderne Energieversorgung haben. Das sind alles große Vorhaben, aber um die geht es. Und es geht darum, dass wir alles tun, damit wir da erfolgreich sind. Denn das ist die Basis der notwendigen Zuversicht. Klar. Da gehört es dann auch darum, um den richtigen Weg zu ringen. Und das wird umso schwieriger, wenn all die Fragen, die mit Entscheidung beantwortet werden müssen, nicht schon für jeden klar sind. Das Ringen um den richtigen Weg ist eben normal. Aber es darf nicht in der Art und Weise, wie es geschieht, die Krisen und die Krisenwahrnehmung noch einmal verschärfen. Und deshalb bin ich sehr froh darüber, dass wir jetzt in dieser Situation auch sagen können, dass bei der einen großen Aufgabe, die jetzt unmittelbar vor uns steht, hier in diesem Land, nämlich der Frage, wie wir den Haushalt in so herausfordernden Zeiten aufstellen wollen, sehr kollegiale Gespräche in der Bundesregierung stattfinden, dass das sachorientiert ist und dass Sie im Wesentlichen auf Mutmaßung angewiesen sind, weil wir es unter uns machen, so wie es sich in einer gut geführten Regierung auch tatsächlich gehört. Wir reden übrigens nicht nur über den Haushalt, sondern auch über das, was wir an wirtschaftlicher Dynamisierung brauchen, über ein Wachstumsturbo für unser Land. Denn das ist ja offensichtlich genau das, brauchen wir jetzt. Und wir werden den Haushaltsentwurf im Juli vorlegen. Dabei haben wir klare Prioritäten, Sicherheit. Ich habe schon darüber gesprochen, ein zentrales Thema im Inneren und Äußeren. Ohne Sicherheit ist alles nichts. Und das werden wir mit dem, was wir hier auf den Weg bringen, auch zum Ausdruck bringen. Es geht um den Zusammenhalt. Das darf keine Einschnitte geben bei der sozialen Gerechtigkeit, bei Gesundheit, Pflege oder Rente. Auch das ist etwas, was eine klare Priorität der von mir geführten Bundesregierung ist. Und natürlich geht es eben auch um mehr Wachstum. Wir brauchen in unserer Gesellschaft Wachstum. Die Wachstumsraten der letzten Jahre und Jahrzehnte sind viel zu gering. Und wir müssen etwas dafür tun, dass wir die Herausforderungen, vor denen wir stehen, angehen, damit es mehr Wachstum gibt. Denn das ist aus meiner Sicht das ist doch auch wichtig. Wenn der Kuchen wächst, gibt es mehr miteinander gemeinsam zu regeln. Und das ist mit dem Wachstum verbunden. Und es schützt uns vor der größten Herausforderung moderner Gesellschaften. Eine Herausforderung, mit der ich nicht nur Deutschland, sondern praktisch alle Staaten Europas, auch Nordamerika und viele, viele andere konfrontiert sind. Eine unglaubliche Ausbreitung des Nullsummendenkens. Das Nullsummendenken führt nur zu Neid und Missgunst und nicht zu Miteinander. Wir müssen nach vorne die Dinge entwickeln, auch durch Wachstum, auch durch Investitionen und das, was wir machen. Deshalb geht es darum, dass wir die Investitionsoffensive fortführen und weiterentwickeln für das, was wir tun. Deshalb geht es darum, dass wir Arbeit weiter attraktiv machen, noch mehr als es der Fall ist. Auch indem wir Bedingungen schaffen, die gut sind für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die zum Beispiel freiwillig länger weiterarbeiten wollen. Indem wir uns kümmern über die Möglichkeiten der Erwerbstätigkeit von Eltern oder indem wir diejenigen unterstützen, die einfach noch mehr anpacken wollen. Alles das sind Dinge, die dazu gehören, dass wir diese Vorwärtsbewegung hinbekommen. Und natürlich geht es auch darum, dass wir dort, wo staatliche Leistungen missbraucht werden, strikt dagegen vorgehen. Das kann nicht akzeptiert werden, dass einige zum Beispiel Bürgergeld kriegen und gleichzeitig schwarz arbeiten. Deshalb werden wir das, was wir an Gesetzen in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben, weiterentwickeln, weil wir das unmoralisch, unsolidarisch und unanständig finden. Und wir werden den gesetzlichen Rahmen schaffen, dass das nicht weiter passiert. Meine Damen und Herren, wir werden auch unsere Unternehmen dabei unterstützen, dass sie investieren, dass sie eine positive Agenda entwickeln können für ihre eigenen Investitions- und Zukunftspläne. Mit Vereinfachung im Steuerrecht, mit Bürokratieabbau, aber auch mit Dingen, die wir schon mal angepackt haben, wie Abschreibung, die wir verbessert haben und gerne mehr verbessert hätten, oder Forschungsförderung. Es gibt also viel zu tun. Mehr Sicherheit, mehr Zusammenhalt, mehr Wachstum, das sind die Prioritäten für unser Land. Das sind aber auch die Prioritäten, um die es geht in der Europäischen Union. Drei von vier Europäerinnen und Europäern stimmen eben nicht für populistische und extremistische Parteien, sondern für proeuropäische Kräfte, und denen sind wir verpflichtet, und das darf in der Diskussion jetzt nicht untergehen. Es sind 3 von 4 in Europa. Deshalb habe ich mich auch dafür eingesetzt, dass sich die Kommission im Parlament nicht abhängig macht von extremistischen und populistischen Kräften. Das wäre ein schlimmes Bankspiel gewesen. Wir brauchen nämlich mehr Geschlossenheit und nicht weniger. Und deshalb ist es gut, dass es im Europäischen Parlament eine klare Mehrheit der konstruktiven proeuropäischen Parteien gibt. Und ich erwarte, dass sich die künftige Kommission exakt auf eine solche Mehrheit im Parlament stützt. Ich habe viele Gespräche geführt in den letzten Tagen mit den Vertretern auch der anderen großen Parteifamilien, mit Herrn Mitsotakis und Herrn Tusk, mit Herrn Macron und Herrn Rutte, auch mit meinem Freund Pedro Sanchez. Gemeinsam haben wir eine Position miteinander abgestimmt über die Besetzung der europäischen Spitzenposition. Und da gibt es eine gemeinsame Haltung, die ja auch bekannt geworden ist, was wir vorschlagen zu tun, nämlich dass Antonio Costa der künftige Präsident des Europäischen Rates wird, dass Ursula von der Leyen die Präsidentin der Kommission wird und dass die baltische Politikerin Kaja Kallas die hohe Vertreterin wird. Das sind aus meiner Sicht gute Besetzungen und klare Entscheidungen für eine gute europäische Zukunft. Klar, das ist erstmal nur die Position von 3 Parteienfamilien, aber sie haben im Parlament eine Mehrheit und viele, die das auch so ähnlich sehen und deshalb ja mit dabei sind, wie auch hier bei der Regierung in Deutschland. Und deshalb hoffe ich sehr, dass auch der Europäische Rat, der nun morgen zusammenkommt, diese Verständigung erreichen wird. Wir dürfen uns keine Hängepartie in diesen schwierigen Zeiten leisten. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten keinen Streit um Posten, sondern schnelle Arbeit der europäischen Institutionen. Meine Damen und Herren, wir beraten morgen auch über die Schwerpunkte für die kommenden Jahre in Europa. Und da setzen wir die Themen ganz oben auf die Agenda, die den Bürgern und Bürgern am meisten auf den Nägeln bringen. So, da geht es um die Sorge um den inneren und äußeren Frieden und die Sicherheit. Dazu gehört übrigens auch, dass wir die Dinge voranbringen, die wir jetzt schon vereinbart haben, also eine schnelle Umsetzung der GEAS-Reform, die nach so vielen Jahren der Beratung jetzt gelungen ist. Das muss auch für die Praxis in der Zukunft eine große Rolle spielen. Es geht um Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum. Und es geht natürlich auch darum, dass wir uns klar positionieren, wenn es um die Erweiterung der Reformen der Europäischen Union geht, darum, wie wir sie handlungsfähiger machen. Das erste Stichwort, Frieden und Sicherheit. Sagen wir es klar, Putin setzt weiter voll auf Krieg und Aufrüstung. Darüber darf niemand hinwegsehen. Und das wird am deutlichsten an seinem vermeintlichen Waffenstillstandsangebot. Man traut sich ja gar nicht, das so auszusprechen. Aber es lohnt ja doch mal genau hinzugucken. Das war ja nicht nur ein Waffenstillstand. Nein, Da stand auch noch drin, dass Gebiete, die die russischen Truppen noch gar nicht besetzt haben, widerrechtlich, rechtswidrig, dass die auch noch hergegeben werden sollen von der Ukraine, dass sie sich entmilitarisieren soll, dass sie auf jeden militärischen Beistand in der Zukunft verzichten soll. Wer glaubt, dass das Land, dass die Ukraine das überleben würde und dass daraus ein dauerhafter Frieden in Europa wird, der muss schon sehr viel Russia Today schauen. Ja, leider will Russland keinen Frieden. Aber die angegriffene Ukraine, die will Frieden, einen gerechten Frieden ohne Unterwerfung und Angst vor neuer Aggression. Und dafür steht der Friedensplan der Ukraine, dafür steht auch die Friedenskonferenz, die vor kurzem in der Schweiz stattgefunden hat. Klar, ich habe das auch vorher, auch hier im Deutschen Bundestag gesagt, das war nur ein zartes Pflänzchen und sollte auch niemals mehr sein. Aber wir haben ja nicht so viel und wir müssen einen ersten Schritt gehen, der das aber gewesen ist. Und deshalb sind ganz bewusst humanitäre Fragen in den Mittelpunkt gestellt worden, über die ein breiter internationaler Konsens existiert und herstellbar ist. Über solche Fragen zu diskutieren, das kann die Annäherung bringen, die Annäherung möglich machen, die wir alle so sehnlich erhoffen. Aber wir sollten uns nichts vormachen, der Weg wird lang und schwer. Trotzdem ist es richtig, dass es diese Konferenz gegeben hat und dass wir uns so bemühen. Und Russland muss die klare Erwartung der Weltgemeinschaft spüren, sich nicht länger zu verweigern einer Möglichkeit für den Frieden. Putin muss erkennen, er wird das Ziel der Unterwerfung der Ukraine auf dem Schlachtfeld nicht erreichen. Und deshalb gibt es jetzt auch klare Zeichen, zum Beispiel die Beitrittskonferenz mit der Ukraine und Moldau, die jetzt eröffnet worden ist im europäischen Umfeld. Das war auch schon so mit der Wiederaufbaukonferenz, die hier in Berlin stattgefunden hat und wo sehr viele sehr praktische Vereinbarungen getroffen worden sind für den Wiederaufbau, wo unzählige deutsche und andere Unternehmen sich engagieren und investieren, was ein gutes und wichtiges Zeichen ist. Aber das war auch so mit dem G7-Treffen in Italien. Ein wirklich gelungener Gipfel mit sehr, sehr weitreichenden Ergebnissen. Zum Beispiel mit der Vereinbarung, 50 Milliarden Dollar an Krediten bereitzustellen für die Ukraine. Das ist eine klare Botschaft. Wir nutzen die Windfall Profits aus den eingefrorenen russischen Vermögenswerten, um einen Hebel daraus zu machen, der uns in die Lage versetzt, schnell, zügig und in der Zeit, um die es geht, auch die Mittel für Waffenhilfe, für Wiederaufbau und wirtschaftliche Kooperation und für humanitäre Hilfe zur Verfügung zu stellen. Und das Kalkül des russischen Präsidenten, dass es an den fiskalischen Restriktionen der europäischen Länder oder der USA scheitern wird, der Ukraine den Beistand jetzt zu geben und in der nächsten Zeit, die sie braucht. Das Kalkül ist mit dieser G7-Entscheidung zusammengebrochen. Und deshalb war sie so wichtig. Der russische Präsident wird seine Lehren daraus ziehen müssen. Wir jedenfalls lassen nicht nach. Präsident Selenskyj hat hier im Bundestag gesprochen. Und das war beeindruckend. Und ich glaube, auch alle, die zugehört haben, haben auch gemerkt, dass das eine klare europäische Perspektive ist, die er dort verfolgt. Es geht darum, die Grundlagen für ein Europa des Friedens, des Völkerrechts und der Prinzipien der Vereinten Nationen hochzuhalten. Das müssen wir auch für die Zukunft. Aber ich will ausdrücklich sagen, auch an dieser Stelle und gerade, weil wir jetzt über dieses Thema sprechen, dass so viele Abgeordnete von dort und von dort weiter hinten nicht hier gewesen sind. Das war falsch, das war feige und dieses Hauses unwürdig. Eines der zentralen Gebote europäischer Sicherheit ist auch die engere Zusammenarbeit Europas bei Rüstung und Verteidigung. Auch darum wird es gehen, wenn wir in Europa zusammenkommen. Deutschland investiert mehr. Deutschland liegt jetzt klar oberhalb des 2-Prozent-Ziels. Und gerade deshalb ist es wichtig, dass wir noch enger miteinander kooperieren, weil wir dann aus dem Geld, das wir investieren, viel größere Effekte erzielen können. Zum Beispiel mit der European Sky Shield Initiative oder etwa, wenn es um Fragen der Produktion geht. Ganz zentrale Fragestellung für die Sicherheit und Zukunft der Verteidigung. Das stärkt den europäischen Pfeiler der NATO, und das ist das, worum es geht, auch wenn wir jetzt auf den künftigen NATO-Gipfel blicken. Dieser NATO-Gipfel in Washington wird zugleich das 75-jährige Jubiläum der NATO sein. Ein wichtiges Datum, das für unsere Sicherheit von allergrößter Bedeutung ist. Und es hat in den letzten Jahren und auch teilweise schon Jahrzehnten immer wieder Diskussionen gegeben, ob das denn noch eine Perspektive ist, ob die USA sich überall sonst in der Welt hinwenden und ob sie nicht mehr gemeinsam mit uns Europas Sicherheit gewährleisten wollen. Es ist nicht so. Wir konnten uns, das muss hier an dieser Stelle festgehalten werden, auch in schwierigen Situationen immer auf die Vereinigten Staaten von Amerika verlassen. Und deshalb bleibt es auch jetzt. Die transatlantische Sicherheit ist von zentraler Bedeutung, auch wenn wir an die Sicherheitsperspektiven der Ukraine denken. Und ich bin ausdrücklich dem jetzigen amerikanischen Präsidenten, ich bin Joe Biden, dafür dankbar, dass er wie kaum ein anderer für diese transatlantische Zusammenarbeit steht, für die enge Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA. Und ich kann hier gerne versichern, wir werden weiter in engster Abstimmung mit unseren amerikanischen Freunden miteinander arbeiten. Der NATO-Gipfel wird auch eine stärkere Rolle der NATO bei der Koordinierung von Unterstützung und Training für die Ukraine eine Rolle spielen. Und das machen wir mit klaren Beschlüssen und konkreten Verabredungen, wobei aber gleichzeitig sehr klar ist, und das ist mir wichtig hier festzuhalten, durch das, was wir dort machen, wird die NATO nicht Teil des Konfliktes. Diese Grenze werden wir nicht überschreiten und überschreiten wir nicht. Auch in dieser Frage ist also große Einigkeit in der NATO. Und ich will das gerne an diesem Tag auch sagen. Es ist schön, dass sich das auch, während wir hier debattieren, an diesem Tag symbolisiert in der Verständigung der Botschafterkonferenz auf den künftigen Generalsekretär. Herzliche Glückwünsche an Mark Rutte. Er wird ein ausgezeichneter NATO-Generalsekretär werden. Die zweite Priorität, über die wir uns auch in Europa unterhalten, sind gute Arbeitsplätze und eine starke, wettbewerbsfähige Wirtschaft. Klar, da sollten wir nicht nur nach Europa schauen, da müssen wir auch auf uns selber gucken. Und ein bisschen ist es für mich so, wie jemand, und ich zählte zu denen, die jahrelang keinen Sport gemacht haben, und dann plötzlich anfangen, das zu machen. Am Anfang ist das sehr mühselig. Und mit jeder Runde und umso länger man das macht, nimmt die Ausdauer zu und wird man fitter und schneller. Und genau das ist der Prozess, in dem wir uns gerade befinden. Nach Jahrzehnten, in denen für die Fitness der deutschen Wirtschaft nicht das Notwendige getan worden ist, sorgt die jetzige Regierung dafür, dass die notwendigen Entscheidungen getroffen werden. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt mit gerade mal 84 Millionen Einwohnern. Wir haben großartige Industrien mit Maschinenbau, Automobilindustrie, Pharma- und Technologie-Champions. Und wir werden dafür sorgen, dass diese und all die anderen, die vielen Mittelständler, das auch in Zukunft weiter bedeutungsvoll sein können. Und es ist gut, dass wir jetzt sehen, dass es auch künftig so sein wird in unserem Geschäftsmodell und neue dazukommen. Hightech-Industrien, die sich gerade im großen Umfang in Deutschland ansiedeln, Mikroelektronik, Biotechnologie, Pharmaproduktion, Batterieherstellung, Software- und Digitalunternehmen. Das allerjüngste Beispiel: Amazon, 10 Milliarden nach einer kurz zuvor schon erfolgten Ankündigung von 7 Milliarden, die in Brandenburg investiert werden. Alles zusammen 17 Milliarden. Ein klares Bekenntnis zum Investitionsstandort Deutschland. Das ist das, worum es geht. Auf diese Stärken müssen wir aufbauen, anstatt das Land kaputt zu reden. Manchmal erinnert mich das an das Geraune vor der der EM. Noch Anfang des Jahres haben viele in Deutschland große Skepsis gehabt über die Zukunftsperspektiven von Fußball Deutschland. Dann zwei wichtige Siege im Frühjahr, Spirit im Team und im Land, hat sich ganz schön viel verändert. Und deshalb sage ich auch, was wir alle gemeinsam brauchen, ist Zuversicht und Selbstvertrauen in unsere Stärke und unsere Möglichkeiten. Deshalb haben wir auch dafür gesorgt, dass die Pläne und die Entscheidung für eine sichere und bezahlbare Energieversorgung in Deutschland stehen. Das ist ja ewig lang nicht der Fall gewesen. Jetzt kann man denjenigen, die das wissen wollen, klare Auskünfte geben, ob das wohl klappen wird mit der Veränderung unserer Stromproduktion, unseres Energiesystems. Die meisten der dazu notwendigen Entscheidungen sind getroffen. Nun geht es heute nicht darum, das hier alles im Einzelnen darzulegen, aber ich will von den Ergebnissen sprechen. Der Ausbau der Photovoltaik boomt, 88 Gigawatt schon im Mai statt Dezember. Die Genehmigungszeiten bei Windkraft sind um 4 Monate gefallen, statt 4.000 Megawatt Windlastung 8.000 genehmigt. Das Stromnetz wird dramatisch ausgebaut. Ja, während wir bisher in diesem Deutschen Bundestag in der letzten Legislaturperiode und der davor immer diskutiert haben, dass die Stromkassen später fertig werden, haben mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben, wir jetzt zu vermelden, die Stromkassen werden schneller fertig als geplant. Wann hat das in den letzten 20 Jahren in Deutschland mal jemand sagen können? Aber das sind auch unsere Erwartungen an die Europäische Union, wenn es etwa um Bürokratieabbau geht, der für die Beschleunigung so zentral ist. Die Kommissionspräsidentin hat versprochen, 25%, wir nehmen sie beim Wort, und die deutsch-französische Initiative, das voranzubringen, steht, wir werden das gemeinsam nicht weglassen als Thema, sondern vorantreiben. Und es geht auch darum, dass wir das, was für Europa so wichtig ist, der freie Handel mit der ganzen Welt vorantreiben. Ich sage hier ganz klar, ich bin mit den Ergebnissen der Handelspolitik der Europäischen Union nicht zufrieden. Da muss sich dramatisch etwas ändern. Wir brauchen mehr Freihandelsabkommen, als wir sie heute haben. Wir haben unsere Kompetenz auf Handelspolitik und Handelsverträge nicht an die Europäische Union abgegeben, damit keine Verträge geschlossen werden, sondern damit sie wirksamer, größer und schneller zustande kommen. Das gilt für Indonesien, für Indien, das gilt für den Mercosur und viele, viele weitere. Und natürlich gilt das auch, wenn es um den Handel mit zum Beispiel dem großen Land China geht. Und deshalb bin ich sehr froh, dass es auch der Initiative des Kanzlers und meiner Regierung zu verdanken ist, dass die Europäer, ja, es gefällt Ihnen nicht, aber Sie könnten klatschen. Sie haben ja schon öfter geklatscht. Auch an dieser Stelle wäre es möglich, Herr Merz. Also, wir haben dafür gesorgt, dass jetzt nicht einfach die Züge aufeinander zufahren, sondern dass die Europäische Union und China jetzt über einen gemeinsamen Weg in der Frage der Autozölle sprechen. So muss man das machen, meine Damen und Herren. Und im Übrigen ist eines der zentralen Projekte der Europäischen Union die Kapitalmarktunion. Ich will es hier noch mal sagen. Das ist zu lange eine Litanei, die einer dem anderen nachspricht gewesen. Aber niemand hat genügend darauf hingewirkt, dass sich da was ändert. Die unterschiedlichen Wachstumsperspektiven zwischen Europa und den USA, Die haben etwas damit zu tun, dass unser Kapitalmarkt fragmentiert ist, dass das viele Geld, das hier existiert, nicht in das Wachstum von Unternehmen investiert wird, dass das nicht nur bei Start-up-Finanzierung ein Problem gewesen, wo wir mit staatlichen Fonds nachgeholfen haben. Das ist auch bei der Wachstumsfinanzierung das entscheidende Problem. Wir brauchen einen funktionsfähigen Kapitalismus in Europa, der die Wachstumsfinanzierung der Unternehmen zustande kriegt. Und natürlich brauchen wir auch Reformen. Das geht um Rechtsstaatlichkeit. Das geht darum, dass mehr Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden können. Das geht um klare Prioritäten auch beim Haushalt der Europäischen Union. Nur wenn wir das machen, ist die Europäische Union auch erweiterungsfähig. Und nur wenn wir das machen, können wir auch dafür sorgen, dass sowohl wir als auch die Beitrittskandidaten von der weiteren Entwicklung profitieren. Ich sage hier klar, die Europäische Union ist auch noch heute das entscheidende Friedens- und Wohlstandsprojekt für unseren Kontinent. Sie ist wichtiger denn je, und sie kann sich auf Deutschland verlassen.